Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ich Sie jetzt auch mal sehen darf. Ich hatte Sie ja alle hinter mir sitzen jetzt. Wie schön, dass Sie da sind. Wir können uns Zeit nehmen, heute Morgen in Gottes Wort reinzuschauen, uns ansprechen zu lassen. Was für ein Luxus, oder? Dass wir dafür heute Morgen uns öffnen dürfen, zuhören dürfen, mitnehmen dürfen und segnen lassen dürfen. Das ist doch ein Wahnsinnsgeschenk. Wir sind heute Morgen im Alten Testament. Wir haben eine Stelle aus dem Amos, dem Propheten Amos, Kapitel 5, die Verse 21 bis 24. Amos, Kapitel 5, die Verse 21 bis 24. Da haben wir eine Aussage Gottes, die sich ein bisschen holprig beginnt, aber wir wollen uns diese ganze Passage gerne mal anschauen. Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speiseopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Diese Stelle ist uns sehr bekannt, glaube ich. Wird ja oft rausgenommen, um musikalische Präferenzen zu bewerten. Na? Und wir hatten heute Morgen kein Harfenspiel. Aber wir haben versucht mitzusingen, das ist ja schon mal was, ne? Geht's überhaupt darum? Ich würde mal behaupten, nein. Es wird eine ganz andere Betonung gelegt und die liegt Gott ganz besonders am Herzen. Und ich glaube, es tut uns gut, wenn wir uns da mal gedanklich mit drauf einlassen, was ist eigentlich Gottes Anliegen? Was ist Gottes Herzensanliegen? Und das nehme ich ganz bewusst, dieses Wort. Gottes Herzensanliegen. Wir merken, Gott wendet sich ganz direkt an dieses Volk. Er hat eine ganz direkte Aussprache. Er hat unmissverständlich, macht er deutlich, wie es ihm geht mit seinem geliebten Volk, wie er empfindet, und er sagt ganz klar, was er meint. Allein von dieser Tatsache können wir schon mal sehr viel lernen. Klare Aussage, er spricht über sein Herzensanliegen, wo juckt's, wo drückt's, er sagt, was er meint, was er braucht, was er will, was er sucht, wonach er sich sehnt und woran er scheitert. Und das ist der Einstieg für unseren Text heute Morgen. Und wir merken, mit was für einer tiefen Ehrlichkeit Gott diesem Volk begegnet. Nicht mit Höflichkeit, nicht die Freundlichkeit, sondern mit einer ganz großen, großen Ehrlichkeit. Die Situation, die wird ja schon im Titel eigentlich bei Luther zumindest gesagt, die Situation ist, dieses Volk ist, ich habe es jetzt mal so genannt, in einem Gottesrausch. Ja, um es mal ein bisschen klar zu machen, dieses Volk ist begeistert von Gott. Und die möchten Gott feiern. Sie haben die Feste, die gegeben wurden seit dem Auszug aus Ägypten, diese Feste, die möchten sie zelebrieren und sie möchten dieses Gotteserlebnis, diese Gottesfeste, die wollen sie richtig groß feiern. Und wir sind ja jetzt in der Faschingszeit und mir kam immer wieder diese Frage jetzt in den letzten Tagen. Ich weiß gar nicht, wo das wirklich vorkommt, ob das jetzt mehr so Köln ist oder Düsseldorf. Wollen wir sie reinlassen? Ich weiß nicht. Das ist meins? Also, wollen wir sie reinlassen? Ne? Das ist so eine typische Fastnachtsfrage. Und das ist so eine Frage, die können wir ganz am Anfang von diesem Text stellen. Die Frage, darf er überhaupt dabei sein? Darf Gott überhaupt dabei sein? Wollen wir ihn dabei sein lassen? Dieses Volk hat nicht die Frage, Hat Gott hier einen Teil? Hat Gott hier einen Platz? Ist er einbezogen? Geht es irgendwie um ihn? Es geht wirklich um dieses Fest für Gott, ja, dieses Feiern in Bezug auf Gott. Und die Grundfrage eigentlich vom Volk ist, was haben wir davon? Was springt für mich raus? Lohnt sich's für mich? Und im Grunde genommen sind diese jüdischen Hauptfeste immer für die Menschen in Israel ein großer Erfolg gewesen. Da ging es immer ums Essen, da ging es ums Feiern, da ging es darum, dass man wirklich immer was mitnimmt. Ja, diese großen, dieses Matzenfest, das Erntefest, das Laubhüttenfest, immer hat es damit zu tun, es springt was für mich rum, ich krieg was mit, mir geht es gut, ich komme nicht zu kurz. Der Mensch, der kann sich's gut sein lassen bei diesen Festen, bei diesen religiösen Festen oder bei diesen Gottesfesten oder bei diesen ganzen Feiern. Also der Benefit, der Nutzen, der den großen Gewinn hat bei diesen großen Opferfesten, war der Mensch selber. Der hat sich richtig gefeiert. Ich meine, es ist auch eine Sache, die suchen auch Menschen immer wieder. Man möchte ja nicht, wie wir im Psalm 31 gehört haben, das war ja ein sehr depressiver Psalm, ne? Alle Welt ist gegen mich. Dieses Gefühl will man ja auch als Christ nicht haben, sondern man möchte ja sagen, na, ich bin gesegnet, ich bin da, Gott ist gut und so weiter. Und man möchte ja diesem Gefühl auch den Ausdruck schenken und sagt, nee, ich möchte, wenn ich in Gottesdienst gehe, wenn ich feiere, möchte ich einen Gewinn haben. Ich möchte gut wegkommen. Es soll für mich einen Nutzen haben, dass ich überhaupt mich aufmache und daran teilnehme. Und das ist im Grunde diese Grundmotivation von diesem Volk. Gottesanbeter suchen bei ihren Gottesfesten ihre eigene Freude und die Bestätigung ihrer eigenen Freunde. Eigentlich suchen sie das, was ihnen gefällt. Und der zweite Timotheusbrief, da sagte Paulus an den jungen Timotheus, es wird eine Zeit sein, wo sie die gesunde Botschaft nicht ertragen wollen, sondern nur das hören und das tun, wonach ihnen die Ohren kitzeln. Dieses, ich höre nur das, was ich hören will. Ich feiere das, was ich meine, was richtig ist für mich und für mein Glaubensleben. Und das merkt Gott, das ist ihm ein Herzensanliegen, dass eben diese Gottesbeziehung gar nicht primär gesucht wird, sondern vielleicht nur eine positive Gotteserfahrung, ein gutes Gefühl, ein Aufleben von Positivität in meinem Leben. Was fehlt denn eigentlich diesem Volk? Es werden so viele Opfer genannt, so viel, wofür gefeiert wird, aber was fehlt denn diesem Volk an sich? Es fehlt ein einziges Opfer fehlt. Drei werden aufgezählt, aber das eine Opfer, das eigentlich ausschlaggebend und wichtig wäre, dieses eine Opfer fehlt. Alttestamentlich gesprochen würden wir sagen, es fehlt das Schuldopfer. Weil ohne Einsicht von Schuld gibt's kein Staunen über Gott. Ohne Einsicht von Schuld gibt's kein Staunen über Gott. Schuldopfer, das hört sich irgendwie so bedrückend an, das ist ja genau das, was wir nicht suchen wollen. Wir suchen ja die Positivität in unserer Gottesnachfolge. Aber Schuld heißt doch nichts anderes als, ich sehe ein, dass ich Gott brauche. Schuld heißt doch nichts mehr, als dass ich erkenne, dass ich in meinem Leben allein nicht fertig werde. Schuld heißt doch nichts anderes, dass ich jemanden brauche, der mich löst von meiner eigenen Bewertung im Leben, von meiner eigenen Verurteilung im Leben, über andere, über mich selbst, über das Leben an sich, der mich freispricht von diesem auf mich ständig selbst geworfen sein. Ein Schuldopfer ist doch eigentlich das Opfer, das gegeben wird, weil man eine tiefe Freiheitssehnsucht hat. Man wünscht sich, erlöst zu sein. Man wünscht sich, frei zu sein. Man wünscht sich, losgesprochen zu werden. Und das, was das Volk Israel tut, ist alles dran setzen, um dieses Gefühl zu haben, ich habe ein freies, ein gesegnetes Leben. Aber im Grunde genommen suchen sie es, ohne dass sie es bei dem anfragen, der es ermöglichen kann. Und der David ist uns da eine ganz große Hilfe, weil der David das schon ganz früh für sich erkannt hat. Dieses Schuldopfer ist ja nicht das, dass ich in einen Gottesdienst gehe, dann äußerlich ein Ritual feiere, um zu zeigen, jetzt bin ich irgendwie in der Sühne angekommen, sondern der David, der weiß, es ist eine Herzenssache. Genauso wie Gottes ein Herzensanliegen ist, ganz ehrlich mit diesem Volk zu reden, so weiß der David, es ist ein Herzensanliegen, von Schuld gelöst zu sein, in diese Freiheitssehnsucht nach Vergebung, nach Leichtigkeit, nach Sühne, das an eine einzige Adresse zu geben. Und das ist eben, dass er in seinem Herzen sagt, Gott, du wirst mein zerschlagenes Herz nicht verachten. Das ist Schuldopfer. Dass ich in meinem Herzen ehrlich mit mir rede und mich hinwende an Gott und sage, du wirst mich doch jetzt bitte nicht verachten. Für das, wie ich bin, für das, wer ich bin, für das, wie ich lebe, nimm dich meiner an. Wer so ein Opfer in Anführungsstrichen bringt, wer zu diesem Herzensanliegen kommt, wer zu diesen Fragestellungen im Herzen kommt, der hat diese Sehnsucht, bei Gott diese Antwort zu kriegen. Und der wendet sich dann automatisch, weil er diese Frage stellt, wendet er sich an genau die richtige Adresse. Deswegen, ich muss nicht die richtigen Gedanken haben. Ich muss nicht das richtige Denken haben, nicht das richtige Vorgehen haben, sondern dieses offene Herz, von dem der David spricht, ein offenes Herz, in dem ich innerlich ausspreche, Herr, du wirst doch mein zerschlagenes Herz, meine großen Sorgen, meine tiefen Ängste, meine schweren Zweifel, meine Traurigkeit, meinen Frust, meinen Zorn, meine Enttäuschung, du wirst es doch nicht verachten. Ich will es dir benennen, ich will es dir sagen. Ich schütze vor dir aus. Darauf wartet Gott. Das ist das, was er hören will. Das ist der Bezug, den er zu uns haben will, weil er in so einem Herzen wohnen möchte. Er sucht diese Herzen, dass er in ihnen wohnen darf, wohnen kann. Und deswegen möchte ich es nochmal sagen, meins ist es, ja. Wollen wir ihn reinlassen, ja. Und da kommt mir diese Offenbarungsstelle natürlich, wo Jesus sagt, ich stehe vor deiner Tür und ich klopfe an. Ich stehe vor dem Herzen, ich stehe vor deinem Herzen und ich warte, dass du in deinem Herzen mit mir redest, dass du in deinem Herzen mit mir Kontakt aufnimmst, dass du in deinem Herzen deine Fragen an mich richtest. Und was sagt Jesus, wenn er sagt, ich stehe vor der Tür und ich klopfe und ich warte? Er wartet natürlich auf meine Genehmigung, dass ich ihn reinlasse. Und was passiert denn dann, wenn ich sage, Jesus, komm in mein Leben? Antworte auf meine Fragen. Begegne mir durch deinen Heiligen Geist. Begleite mich in meiner schweren Phase. Was passiert denn dann? Dann sagt die Offenbarungsstelle, dann wird die Tür geöffnet und dann werde ich kommen und ich werde mit ihm essen. Also das, was jetzt bei Amos richtig intensiv gemacht wird, ja, alle Feste werden gefeiert, damit wir gut essen können, damit wir gute Gefühle haben. Ne? Sagt uns jetzt schon in die Offenbarungsstelle, sagt Jesus, also wenn du mich reinlässt, dann bringe ich Essen mit. Ich werde alles dafür tun, dass wir in eine Gemeinschaft reinkommen, wo es dir gut geht. Nicht du bist die Person, die einkauft und Essen organisiert und die macht und die tut. Nee, wenn du mir öffnest, ich warte, ich habe alles dabei, dann werde ich kommen, und ich werde mit ihm essen. und er mit mir. Also das offene Herz mit den Fragen, die wir stellen, mit der Ehrlichkeit, die wir ausdrücken vor Gott. Da sagt Jesus, ich möchte bei dir wohnen. Ich will einziehen. Ich will in deinem Leben mit dir reden. Ich will im Gespräch mit dir sein. Ich will dich lösen von dem, was dich quält. Ich will dich heilen. Ich will dir vergeben. Jesus bringt das ganze Paket mit. Ich möchte dich trösten. Ich will mit meinem Heiligen Geist in deinem Leben anwesend sein und dich führen. Das ist eine Herzenssache. Nicht eine Routinesache, nicht eine Kopfsache, nicht eine Gewohnheitssache. Es ist eine Herzenssache. Und nur in einem geöffneten Herzen kann Jesus mit uns mal Gemeinschaft haben. Kann er kommen, kann er wohnen und kann das teilen, was er dabei hat. Was heißt es eigentlich, dass Jesus sagt, ich will mit dir essen? Ist doch irgendwie ein komischer Begriff, oder? Also man hat 3 Mahlzeiten am Tag, dann ist auch wieder gut. Aber was soll das denn heißen, dass Jesus sagt, ich möchte bei dir einziehen und ich möchte mit dir essen? Es ist ein Ausdruck davon, dass Jesus sagt, ich teile mich mit dir. Ich teile mich dir mit. Ich gebe mich in dein Leben voll und ganz hinein. Ich habe mein ganzes Leben gegeben, damit du heil werden kannst, damit du in Gemeinschaft mit mir sein kannst. Dass überhaupt die Vergebung Gottes in dir irgendwie greifbar, erlebbar, spürbar ist, muss ich in deinem Herzen wohnen und mich dir mitteilen können. Das ist nicht eine Kopfsache, das ist eine Herzenssache. Und wir wissen, dass beim Abendmahl aus Matthäus 6 möchte ich die Stelle lesen, Jesus nimmt das Brot, segnet es und gibt es den Jüngern und sagt, das ist mein Leib. Dann nimmt er den Kelch und sagt, trink daraus, das ist mein Blut. Warum? Weil es zur Vergebung der Sünden ist. Er steht vor der Tür, er klopft, er wartet. Und ich darf mein Herz öffnen, nicht meine Gewohnheit, nicht mein Verständnis von irgendwas, mein Herz öffnen, meine Herzenswünsche, meine Herzensgedanken ihm sagen und dann kommt da hinein kommt er und möchte mit mir Mahlgemeinschaft, Tischgemeinschaft, Lebensgemeinschaft teilen. Und da sagt sie Matthäus, iss und trink, weil es ist die Vergebung von Sünde. Lass mich in dir leben, damit du Vergebung von Sünde hast, dass du in diesen Frieden Gottes, in den Shalom hineinkommst von Gott. Wir haben es auch in der Bibel immer wieder so ganz kleine Momente, wo dieses mit Jesus Essen irgendwie ganz bildlich dargestellt wird. Es war ja nach der Auferstehung, als die Jünger da am See waren und wieder fischen wollten, da diese 7 Jünger und Jesus dann am Ufer dieses Frühstück vorbereitet. Und als die Jünger wieder ankommen, Petrus sieht es zuerst, ja, rennt da los und ist ganz aufgeregt. Und Jesus sagt, setzt euch hin, kommt, habt Frühstück mit mir, esst mit mir. Ich lade euch ein in eine Mahlgemeinschaft mit mir. Ihr kennt mich doch. Ihr habt mich doch schon in euer Leben reingelassen. Ihr habt doch schon erlebt, wer ich bin. Aber ihr habt es vielleicht vergessen. Kommt, setzt euch hin, frühstückt mit mir, habt Mahlgemeinschaft mit mir. Und dann heißt es im Johannes 21, Vers 12, und keiner von den Jüngern wagte es, ihn zu fragen, wer er sei, denn sie wussten es, es ist Jesus. Wenn wir mal unser Herz aufgemacht haben für ihn, wir werden ihn immer, immer, immer wieder erkennen, wenn er zu uns spricht, wenn er uns einlädt in diese Herzensgemeinschaft, in diese Mahlgemeinschaft, wo er sagt, ich bin für dich gestorben, weil ich mich dir schenke, damit du Versöhnung mit Gott hast. Die Jünger haben es vergessen. Die Jünger waren zu sehr enttäuscht, haben ihre Fragen nicht mehr an Jesus gestellt. Sie haben ihre Fragen ins Leben gerufen, in die Gesellschaft gerufen, an sich selbst hingepredigt. Sie haben es aber nicht mehr im Fokus auf Jesus getan. Und Jesus hat sie wieder neu eingeladen, hat gesagt, setzt euch zu mir. Und schon die Einladung allein hat gereicht, dass sie sofort wussten, es ist der Herr. Und auch bei den Emmaus-Jüngern ist es mir nochmal bewusst geworden, ne, wie sie mit ihm unterwegs waren und Jesus erfahren und erleben. Und erst als er mit ihnen diese Tischgemeinschaft hat und Brot bricht mit ihnen, da werden ihre Augen aufgetan, da spüren sie, Mensch, den kennen wir doch. Und sie gehen zurück nach Jerusalem und erzählen, er ist auferstanden. Warum? Vers 35, in Lukas 24, 35 heißt, weil wir erkannt haben, wir haben ihn erkannt, als er das Brot brach. Wenn Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an, wenn du mir öffnest, es ist meine Entscheidung, mich ihm zuzuwenden mit meinem Herzen, dann werde ich einziehen, dann werde ich kommen und bei dir wohnen und Mahlzeit, Essen mit dir haben. Und das Essen, was er gibt, ist sein Leib, sein Blut. Er gibt mir die Vergebung meiner Seele. In die Verbindung mit Gott bringt er mich hinein. Und wann immer wir bereit waren, unser Herz zu öffnen, werden wir ihn immer und immer und immer wieder erkennen. Wir werden seine Stimme erkennen. Egal, in welcher Lebensphase wir sind und egal, wie schwer wir uns auch hingezogen oder wie wenig wir uns vielleicht auch bewusst sind, bin ich überhaupt gerade unterwegs mit ihm? Bin ich vielleicht doch dabei, meine eigenen Feste zu feiern? Bin ich dabei, selber zu gucken, dass ich irgendwie ein schönes Gottesgefühl habe? Aber wir kennen seine Stimme. Wir kennen seine Stimme. Und diese Stimme ist immer auf unser Herz gerichtet. Und wir dürfen uns mit unserem Herzen ihm zuwenden. Und das ist eigentlich das, was Gott in dieser kleinen Passage im Amos eigentlich will. Er wirbt um sich. Er sagt, ich brauche deine Feste nicht. Ich möchte nicht riechen, was du tust. Mir gefällt auch nicht deine Motivation, indem du dich selbst so anfeuerst in deinem geistlichen Leben. Das gefällt mir nicht, sagt er. Tu mir deine Gesänge und das ganze Zeugs weg. Ich brauche das alles nicht. Ich will, dass du mit deinem Herzen nach mir fragst. Ich will, dass du in deinem Herzen sagst, ja, sei willkommen, wohne bei mir, begleite du mich, ich wende mich in meinem Herzen dir zu. Und Gott sagt im Vers 24, haben wir es dann, ich bin derjenige, der Recht schafft, ich bin derjenige, der Gerechtigkeit aufbaut. Das bringt er in mein Leben hinein. Und Gott hat die Gerechtigkeit, wir wissen es aus dem Neuen Testament, die Gerechtigkeit Gottes, das ist das, was Jesus für uns getan hat. Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Das lebendige Wasser, von dem Jesus spricht, dass er es ist. Ja, Gott schenkt uns das, wenn wir unser Herz öffnen. Wenn wir ihm erlauben, in uns Wohnung zu nehmen. Wenn wir bereit sind, mit unseren ganz persönlichen Lebensfragen uns ganz offen vor ihm hinzustellen. So wie er ganz ehrlich, ganz direkt, ganz persönlich seinem Volk sagt, wie es ihm geht. So dürfen wir es bei ihm auch sagen. So geht's mir. Vielleicht kann uns dieser kleine Amos-Text ermutigen, dass aus diesem Gottesdienst, den ich mir selbst zelebriere, um mir selbst ein gutes Gefühl zu schaffen, dass ich da eine Gottessuche, eine Gottesbegegnung meines Herzens mache. Und dass ich erlaube, dass Jesus in meinem Leben wohnt und sich selbst mir schenkt, damit die Kraft Gottes das Fundament meines Lebens ist. Und dann geht's aufwärts. Dann geht's vorwärts. Dann entsteht spirituelle, seelische, emotionale Stabilität. Weil nicht wir diejenigen sind, die stabilisieren, sondern weil Gott derjenige ist, der uns immer wieder die Füße auf einen weiten Raum stellt. Es beginnt im Herzen. Und es ist unser einziges kleines Prüfungsmerkmal, wo wir uns immer wieder fragen dürfen, bin ich mit meinem Herzen bei Gott? Weil dann höre ich seine Stimme. Und dann kann ich mich beschenken lassen von Jesus. Und dann spüre ich, dass er mich voranbringt in meinem Glauben. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir in deinem Wort so viel Tiefe finden und auch so viel Wahrheit finden für unser ganz eigenes Leben. Und wir möchten vor dir sein und wir möchten vor allem unser Herz öffnen. Und manchmal, Jesus, haben wir vor unserem eigenen Herzen mehr Angst als du vor uns. Und da schenk uns Mut. Da schenk uns Mut, dass wir hinschauen wollen, wie wir eigentlich denken, wie wir eigentlich fühlen. Und gib uns Mut, das in Worte bei dir zu kleiden oder das einfach nur vor dir auszubreiten und auszuhalten, dass du in dem, wie wir sind, wohnen willst, als der Heilige, als der Allmächtige, als der Ewige und dass uns das komplett verändert. Wir wollen dieses Schuldopfer, wir wollen diese Schuld sehen, damit wir uns an dir, Jesus, freuen, weil du bist der Versöhner von Schuld, du bist der Überwinder, du bist der Sieger. Wohn du in uns, damit wir mit dir siegen an jedem einzelnen Tag. Amen.